So, erstmal danke, dass ich wieder hier sein darf und mit euch das Wort teilen darf. Ich bin froh, wenn ich den Lobpreis hier immer miterleben kann. Und das ist wirklich, ja, ich bin hier so gerne. Das könnt ihr mir glauben. Ich fühle mich hier richtig wohl bei euch. Und ich sehe hier, dass Gott hier eine Menge tut. Das sehe ich, weil ich ja selten hier bin. Anders als ihr selbst, die ihr täglich immer, also die ihr jede Woche hier seid. Da sehe ich, wie sich hier Dinge so verändern. So einige Leute so sich wirklich verändert haben. Aber ich will jetzt nicht darauf eingehen. Ich meine positiv alles. Ja, gut. Wir starten jetzt mal, weil ich etwas mitgebracht habe, wo ich glaube, dass das für mich auch, aber für uns alle sehr wichtig ist. Eine Sache, die ich auf dem Herz bekommen habe, wo ich erschrocken war. Und interessanterweise ist das so, ich bereite etwas vor und spreche das nicht ab mit Josef oder mit der Leitung in irgendeiner Weise. Und hier bestätigen sie immer Dinge, das macht der Heilige Geist. Du hast hier etwas vorweggenommen und wusstest gar nicht, dass es eigentlich eine Thematisierung für das ist, was ich heute bringen will. Das ist für mich immer eine Bestätigung, wo ich mich dann freue. Ah, danke Gott. Du hast eine Frage gestellt, Josef. Du hast gesagt, was ist, wenn Gott jetzt hier wäre? Und fragt, was willst du, dass ich dir tun kann? Wenn ich die Bibel lese, und vielleicht geht es hoffentlich allen uns so, dann ist es oft ein Spiegel. Dann lesen wir von Menschen, die auch versagen, teilweise. Und wir lesen ja, von Schicksalsschlägen oder Dingen, wo du sagst, ey, mit denen kann ich mich identifizieren. Oder mit der Person. Und manchmal erschrecken wir uns, weil das Wort Gottes, wenn du es mit dem Herzen liest, weil es dann so krass in dir hineinkommt, obwohl du manche Stellen schon so oft gelesen hast, haben die plötzlich eine Wirkung und du bist total erschrocken. Und am spannendsten wird es, wenn es Offenbarung und, ich will mal so sagen, wenn es dich überführt, wenn der Heilige Geist dich überführt. Es ist nicht immer gut, aber es ist wichtig. Ich nenne jetzt mal meine Predigt, wie gewonnen, so zerronnen. Ob das nun der passende Begriff ist, ich will damit eigentlich sagen, etwas Wertvolles zu besitzen und zu haben, kann ganz schnell wieder aus den Händen gehen. Es liegt dann doch an uns. Ich lese jetzt einfach etwas vor. Das ist nicht hier, wird nicht an die Wand geworfen. Dazu kommen wir dann später. Ich lese mal ein paar Bibelverse vor. Sprüche 3, Verse 5 und 6. Bekannt für den einen, für den anderen nicht. Gut zuhören. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Dann habe ich noch einen. Nochmal zurück. Sprüche 4, 23, auch bekannt. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken. Andere Übersetzungen sagen, bewahre dein Herz, denn deine Gedanken, sie entscheiden über dein Leben, denn daraus quillt das ganze Leben. Nächster, Prediger 4, Vers 17, nicht so sehr bekannt. Besinne dich, bevor du zum Tempel Gottes gehst. Wenn du bereit bist, wirklich auf Gott zu hören, ist das viel wertvoller als die Opfer der Unverständigen. Denn sie wissen nicht, worauf es ankommt. Sie merken nicht einmal, dass sie Böses tun. Ja, ich muss das hier alles vortragen. Das ist so. Ihr werdet gleich sehen, warum. Prediger 12, 13 bis 14. Zu guter Letzt, lass uns hören, welche Schlussfolgerung sich aus all dem ergibt. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun, sei es gut oder böse, auch wenn es jetzt noch verborgen ist. Diese Bibelverse habe ich mal so rausgesucht, weil sie kommen von, letztendlich vom Heiligen Geist, von Gott, aber von einem Menschen, der berufen war, das uns bis in die heutige Zeit und in die Zukunft ins Herz zu sprechen. Dieser Mann, der das da ausgesprochen hat, einige von euch wissen schon, um wen es sich dreht, oder? Sie ahnen schon. Der hat ganz viele Teile in dem Alten Testament geschrieben. Zum Beispiel war er beteiligt an einigen Psalmen. Er hat das Buch der Sprüche, was ich gerade vorgelesen habe, ganz weise, wichtige Sprüche hat er aufgeschrieben, das Buch der Prediger und das Hohelied. Also dieser Mann, einige denken, ja, ich weiß, wann sagst du es endlich, wer es ist? Dieser Mann hat einen Namen und man nennt ihn den weisesten Menschen, der je auf dieser Welt war. Ein von Gott beschenkter, absolut besonderer Mensch. Und das war König Salomo. König Salomo. Ja. Eigentlich, so habe ich mir mal aufgeschrieben, ist er der erste Wissenschaftler. Er hat so viel Weisheit von Gott bekommen. Er war der erste Astrologe, der beste Unternehmensberater. Ich möchte mal sagen, er war ein Zoologe, ein Psychologe, ein... ich habe mir so viel aufgeschrieben, was der eigentlich ist und was er war. Also, das wissen viele nicht. Der hatte so viel Weisheit von Gott bekommen und das war ein Geschenk. Nun, ich will es jetzt nicht vorlesen, sondern einfach in meinen Worten erklären. Was ist geschehen? Wer ist Salomo? Wo kommt er her? Also, der König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der auch einmal stark versagt hat. Seine Frau, mit der er in Ungnade gefallen ist, hatte 2 oder 3 Kinder bekommen und das zweite Kind, das war Salomo. Salomo sollte eigentlich, und das hat der Vater David versprochen und geschworen, die Königsherrschaft antreten nach David. Das war klar. Nun ist es aber nicht immer so, wie man sich das wünscht. Da gab es welche, auch einen anderen Sohn von David, der hat gesagt, das beanspruche ich für mich. Ich bin an der Reihe, der nächste König zu sein. Ja, auf einmal gibt es so einen Machtkampf. Kennt ihr Machtkämpfe? Müsst ihr mal gucken. ARD, ZDF, Politmagazine und so weiter. Guckt euch mal um. Oder in der USA, wie es da abgeht. Machtkämpfe. Und sie haben da einfach was angetreten, was ihm gar nicht zusteht. Die Frau Bathseba, das ist die Mutter von Salomo und die Ehefrau von David, sagt, hast du nicht gesagt, Salomo, dass David, dass unser Sohn Salomo die nächste Königsherrschaft antritt? Ja, das habe ich geschworen. Ja, aber sitzt jetzt jemand anders drauf. Das darf nicht sein. Weg mit denen. So vielleicht nach ein paar Wochen war das erledigt und Salomo ist mit 20 Jahren zum König ernannt worden. Also ist König Salomo mit 20 Jahren auf einen Posten gekommen, den er zwar schon wusste, aber wisst ihr, was ich so rauslese, ich weiß nicht, wie ihr die Bibel liest, das war ihm jetzt nicht so super wichtig wie den anderen. Aber er hatte die Königsherrschaft nun übertragen bekommen und jetzt kommt etwas Interessantes und das ist einmalig in der Bibel zu lesen. Gott fragt, was möchtest du, was ich dir geben kann? Salomo, was wünschst du dir für deine Herrschaft, für deine Zukunft? Was möchtest du? Und dann antwortete er, Salomo, im Traum kam diese Frage von Gott, sprudelte aus seinem Herzen raus, ich möchte ein Herz der Gerechtigkeit. Ich möchte weise Entscheidungen treffen, dass es meinem Volk gut geht. Ich möchte Urteile treffen, denn damals hatten die Könige nicht nur die Königsherrschaft, sondern sie waren gleichzeitig auch Richter. für Gerichtsverhandlungen etc. Und sie sagte, das möchte ich. Ich möchte die Wahrheit kennenlernen. Und ich möchte ein guter, weiser Mensch sein für mein Volk und für dich letztendlich. Kurze Pause. Wow. Als ich das gelesen habe und so vor ein paar Tagen mich damit beschäftigt habe, da kam die Frage von Gott zu mir, Olli, was willst du? Und jetzt stellt Josef dieselbe Frage auch, die Jesus uns stellt. Was willst du? Was soll ich dir tun? Was wünschst du dir? Ich bin nicht wie Salomo, der sofort eine Antwort hat. Ich muss nachdenken. Ja, was will ich denn wirklich? Also wenn Gott dich wirklich fragt, was willst du für dein Leben? Was wünschst du dir denn wirklich? Die Welt ist schneller. Die sagt, Gesundheit ist das Wichtigste. Ein gesundes Leben. Ich weiß, als Christ und als wiedergeborener Sohn Gottes, weiß ich, das ist nicht das Wichtigste. Die Welt sagt, Gesundheit, Hauptsache gesund. Wenn das die Hauptsache ist, gut. Wie ist es dann mit der Umgebung, mit der du zu tun hast? Wenn jemand krank wird aus deiner Familie. Hauptsache, die sind alle gesund. Aber wenn du nichts mehr zu essen hast, was ist dann? Wenn dein Haus dir weggenommen wird und Hauptsache gesund. Nein, als Christ und als ein Kind Gottes, wenn Gott dich fragt, was willst du? Hast du da so schnell eine Antwort? Dann freue ich mich für dich. Ich muss dir überlegen, was will ich denn wirklich? Was will ich? Und deshalb ist die Frage, die heute wieder gekommen ist, die hat mich schon wieder so erschüttert, wo ich denke, ja, was steht mir denn überhaupt zu wollen? Also ich bin doch eigentlich so dankbar, nicht mitten in einem Kriegsgebiet zu sein, jetzt gerade. Ich bin auch so dankbar für diese vielen Geschenke, die er mir gegeben hat, die Fähigkeiten, die Talente und dass er mich überhaupt atmen lässt und dass ich überhaupt noch laufen kann und all das. Und dann fragt er mich, was willst du? Ich will das jetzt hier so stehen lassen, weil das wirklich eine wichtige Frage als Hausaufgabe für einen jeden Christen ist. Ich habe dann eine Antwort gefunden, das hat gedauert. Vielleicht findest du auch eine Antwort. Das wünsche ich dir. Salomo wusste, was er sich wünschte. Und jetzt kommt die Antwort von Gott. Gott sagt, du hast dir weder langes Leben, Reichtum noch den Tod deiner Feinde gewünscht. Und das liebe ich. Ja, Gott liebt den Demütigen. Der sagt, es geht gar nicht um mich. Ich wünsche mir für den anderen etwas. Ich möchte mich einsetzen lassen für einen anderen. Ich möchte auf dieser Erde dein Reich bauen. Ich will dein Werkzeug sein. Stell dir das vor. Und dann sagt Gott, weil du dir das gewünscht hast, weder langes Leben, Reichtum oder Tod der Feinde, gebe ich dir ein weises, verständiges Herz plus Reichtum in Fülle, wie du es dir nicht vorstellen kannst, und Ehre und Anerkennung und bei Treue sogar ein sehr, sehr langes Leben. Wow. Mann, muss das krass gewesen sein für ihn. 20 Jahre jung und er hört das. Ja, weil sein Herz war einfach zu der damaligen Zeit so klar. Wenn ich König bin, habe ich eine Verantwortung und dann möchte ich dieses auch aus, nicht nur ausnutzen für mich, sondern ich möchte für andere da sein und Gott liebt es. Nun wurde ja der Tempelbau vorbereitet von Vater, König David, und er hatte in 7 Jahren damit zu tun, den Tempel für Gott zu bauen. Und er hat dann in diesen 7 Jahren das beste Material bekommen. Und tatsächlich sind dann Dinge passiert, also die ganze Welt hat nur darüber gestaunt, dieser Mann ist so weise, wo hat er das nur her? Es muss dieser Gott sein, dieser Jahwe, dieser Gott von den Israeliten. Und dann lesen wir im 1. Könige 10 von der Ankunft der Königin von Saba. Und diese Königin, sie hatte wahrscheinlich das meiste Geld auf der Welt oder den Reichtum an Bodenschätzen und was. Und sie kam mit vielen Geschenken und einem großen Gefolge nach Israel und sagte, den will ich kennenlernen und ich will das Volk sehen. Ich will das sehen. Ich höre immer sehr viel, aber ich will den sehen. Und sie wurde empfangen vom König Salomo. Und sie hat ein paar Tage, vielleicht eine Woche oder so, keine Ahnung, mit ihm verbracht und hat gesagt, wow, es ist ja noch krasser, als ich das überhaupt gehört habe. Jetzt habe ich den Mann kennengelernt, der hat so eine Weisheit. Mensch, der hat einen Samen mit einem anderen gekreuzigt und es kam eine neue Pflanze, die hat er aufgezeichnet, der weiß ja wirklich alles. Was du ihn fragst, das hat er mir beantwortet. Und da war die Königin von Saba absolut beeindruckt und hat noch mehr Geschenke gegeben. Die hatte er nicht für sich beansprucht, sondern zum Bau des Tempels und so weiter. Ja, ich werde es nachher nochmal betonen, in dieser 40-jährigen Zeit, in der König Salomo König war, gab es keinen Krieg. Es war nicht nur kein Krieg da, sondern sie lebten in absolutem Reichtum. Den Menschen ging es noch nie so gut, den Israeliten, vorher und nachher, wie zu dieser Zeit. Dann, 1. König 11. Oh, da wendet sich das Blatt. Etwas ist geschehen. Es kommt nicht spontan, es schleicht sich an. Wer so weise ist, der hat auch kluge Gedanken und so denkt er aus menschlicher Sicht, Mensch, wie wäre es, wenn ich mehrere Frauen heirate aus den anderen Nationen und Völkern, wenn ich die nämlich heirate und sie sind an meinem Königreich angebunden, werden mich die Könige und Anführer der anderen Nationen nicht angreifen. Stimmt, menschlich klug, oder? Weil sie greifen dann einen Teil von ihren Frauen an. Das werden sie nicht tun. Ja, so ist es übrigens auch im Königstum immer gewesen. Also wer sich ein bisschen da auskennt, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich weiß schon, warum der mit der heiratet, damit die und die damit klar sind und so weiter. Hohenstaufener und ich kenne das. Liest irgendjemand solche Presse oder kümmert sich jemand um solche Hierarchien? Ja, so ein bisschen da einige, ja, ja. Und es ist so üblich. Es ist eigentlich ein kluger Gedanke, aber trotzdem Sünde, Sünde, Sünde. Weil Gott hat ganz klar ein Gebot. Vermisch dich nicht mit anderen Völkern. Für uns heißt das heute, 3000 Jahre später, heirate keinen Nichtgläubigen. Wenn du glaubst, sie nach der Heirat bekehren zu können, es wird nicht funktionieren. Nicht zwangsläufig, es wird ein harter, schwerer Kampf. Tu das nicht. Vereinige dich nicht mit der Welt. Damals wusste er das schon, aber das hat er überlesen. Ich habe sie ja nur so als Frauen. Und es waren nicht wenige. Es waren 300 Frauen und nochmal 700 Nebenfrauen oder andersrum. Es waren 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Ja, ich weiß es nicht, aber es handelt sich hier um 1000 Frauen aus verschiedenen Völkern. Ja, das dauert eine Weile, bis man 1000 Frauen sich zusammengeholt hat. Interessanterweise haben die natürlich auch ihre Bräuche. Und sie kommen aus Gegenden, wo man anderen Göttern Opfer bringt. Nun hat es nicht gleich angefangen, dass er total gefallen ist, sondern es kommt etappenweise. Erst duldete Salomo, dass sie geopfert haben, diese Frauen. Dann opferte er selber und zum Schluss baute er sogar noch die Altäre der anderen Götter auf und war vollkommen weg von Gott, dem echten Gott Jahwe, dem lebendigen Gott. Nur damit wir verstehen, was das bedeutet, Götzen dulden und Götzen dienen und Opferstätten und Altäre aufbauen. Ich sag's euch mal, es wurden unter diesen Völkern Babys zerstückelt, Eingeweide gegessen, es wurden Menschen verbrannt. Das war der Kultus, das war das Ritual dieser. Sie haben sich selbst gegeißelt und Schmerzen hinzugefügt, um diesen Göttern zu frönen. All das hat er nicht nur mit zugesehen und geduldet, sondern mit ausgeführt. Ja, wie kommt das? Ein Mann, der noch vor 10, 20, 30 Jahren von Gott diesen Traum empfangen hat, dieser Mann, der die Weisheit von allem bekam, wie kann das passieren? Tröpfchenweise. Er hat sich gegen die Gesetze gestellt. Das hat er nicht gewollt. Es kam so. Die Umstände. Trotzdem hat er eine eigene Verantwortung. Trotz allem. So führte Salo sein Volk in die totale Finsternis. Das ganze Volk opferte Babys und so weiter. Es gab eine totale, absolute Abkehr von Gott. Nach 40 Jahren König, wie sein Vater, hatte er einen Katastrophenhaufen hinterlassen und ist verloren gegangen. Der Mann Gottes. Für mich war das ein Schock. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, sag mal, Gott, hast du das nicht vorher gewusst? Das ist immer so eine Frage. Ja, wenn Gott das vorher weiß, warum lässt er das zu? Gott hat uns eins gegeben. Und das ist dieses kleine Ding. Bitte? Amen! Einen freien Willen. Er hat uns einen freien Willen gegeben. Und eine eigene Verantwortung, wie wir umgehen mit dieser Gnade. Es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn du dich einmal bekehrt hast, dass du für immer gerettet bleibst. Das ist nicht sicher. Du entscheidest jeden Tag neu, wohin die Reise geht. Du hast eine Eigenverantwortung. So hatte sie Salo auch. Und jetzt kommen wir dazu, was vielleicht einige gar nicht wissen, wie alt ist er denn geworden? Langes Leben, Reichtum hat er bekommen, klar. Er hatte Anerkennung und Ehre bekommen und das lange Leben bei Treue, treu war er ja nicht. Wer weiß es von euch, der kann jetzt sich mal melden. Bitte? Ja, 59 Jahre, sagt die Bibel. Sehr gut. Ja, du hast zusammengerechnet, na logisch, dann so ist das. Und er ist genau nach diesen 40 Jahren auch ganz einsam gestorben. Mir steht es jetzt nicht zu, weil ich nicht so viel die tiefe theologische Ahnung habe. Ist er im Himmel, ist er im Hades, ist er inzwischen im Himmel, in der Hölle? Ich weiß, er ist verloren gegangen. Wer zum Schluss keine Buße, keine Umkehr, das kam für ihn überhaupt nicht in Frage, das lesen wir nicht. Wer das nicht tut, nicht umkehrt, der ist verloren. Das ist Fakt. Oh, das wünsche ich keinem. Jetzt habe ich für uns 7 Punkte herausgearbeitet. Eine kleine Bibelarbeit und ihr dürft euch, wenn ihr es wünscht, Notizen machen. Gleich werden die Bibelverse angeworfen. Es sind 7 Punkte, die nehmt ihr als Hausaufgabe mit. Die sind für uns, für mich, für jeden von uns wichtig. Wie schützen wir uns denn von diesen Gefahren des Abfalls? Wenn selbst ein König, ein Mann Gottes, so abfallen kann, na dann wir erst recht, oder? Es ist möglich. Wie bewahren wir uns denn, diesen Schatz bei Gott sein zu dürfen, bis zum Ende unseres Hier-Lebens? Erster Punkt. Seid ihr bereit? Gott liebt den Demütigen und beschenkt ihn. Gott liebt den Demütigen und beschenkt ihn. Jakobus 4, Vers 6. Aber was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Darum heißt es auch, die Hochmütigen weist Gott von sich. Aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Frag dich selbst, brauchst du Gott? Oder gibt es auch in deinem Leben als Christ, wenn du ein Christ bist, wenn nicht, gleich mal eins, wenn du Gott kennenlernen willst, dann hat es mit Demut zu tun. Dann musst du ihn brauchen. Und nicht, ich könnte ihn ja mal ausprobieren und mitnehmen. Du musst erkennen, ich brauche Gott in meinem Leben, weil ich schwach bin. Das ist eine demütige Einstellung, die Gott sehr liebt. Ja, den Demütigen schenkt der Herr Gnade. Zweiter Punkt, Abkehr von Gott geschieht langsam. Abkehr von Gott geschieht langsam. Denn, und das müssen wir mal sagen, bitte noch keinen Bibelvers ranmachen. Da gibt es nämlich keinen. Bei dem Punkt. Abkehr geschieht langsam, denn hätte Salomo nicht die Chance und die Möglichkeit gehabt, nochmal schnell sich zu wenden? Kennt ihr das? Diese Aussage, ich konnte gar nichts dafür, auf einmal lag ich neben dieser Frau oder in Klammern Mann. Das war einfach über mich gekommen. Nee, da gab es Schritte, die haben mit hier oben zu tun. Du hattest dich ja schon entschieden, als du in deinem Kopf das zugelassen hast. Ich wollte eigentlich gar nicht kiffen. Auf einmal hatte ich die Lulle da in der Hand und dann war das Zeug immer da. Ich kann gar nichts dafür. Es gab Situationen, mehrere Schritte und Möglichkeiten, wo du umkehren hättest können und sagen, nein, ich nicht, das kann ich nicht tun. Oder ich bin in Pornografie gefallen. Ja? Ich kann nichts dafür, ich muss das irgendwie machen. Nein, du hast die Kraft und die Disziplin von Gott bekommen, darüber zu stehen. Es gab mehrere Möglichkeiten, Nein zu sagen und umzukehren, bevor der Computer angemacht wird oder bevor du diesen menschlichen Mechanismus den Lauf lässt, der der Teufel in der Hand haben möchte. Dass du das machst und danach diesen Schritt und dann bist du auf einmal wieder da drin. Es liegt an dir, an deiner Entscheidung. Gott ist es nicht. Der ist nicht schuld. Und er ist auch nicht zu schwach. Aber er erwartet von uns eine Entscheidung. Amen. Das hat was mit Disziplin zu tun. Ich musste das auch als Christ lernen. Während meines Lebens mit Jesus, da wusste ich gar nicht, was alles auf mich zukommt. Hätte ich das vorher gewusst. Zum Glück hat er mir das nicht vorher gesagt. Aber ich bin an so vielen Dingen gestorben. Ich bin dankbar dafür, dass ich diesen Prozess durchgemacht habe. Aber als ich da drin war, nö. Abkehr geschieht langsam und wir sind verantwortlich, einen Stopp zu geben. Ja, Salomo hätte sagen können, Moment, das geht zu weit. Ihr geht jetzt anbeten, die Asterte, oder ihr betet den Baal an. Moment, was? Das geht nicht. Da mache ich nicht mit. Weil ich habe hier eine Verantwortung von Gott bekommen und die halte ich fest. Nee, das geht nicht. Ihr könnt ja alles probieren. Das geht nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt 3. Wehre den Anfängen. Und da haben wir 1. Mose 39,9. Wehre den Anfängen. Da geht es um einen Josef. Nicht den Josef auf Hellersdorf. Nein. Das ist der Josef Apostelgeschichte 29. Wir reden aus dem ersten Josef, der allererste Josef aus dem Alten Testament. Ja, der wurde verführt. Der wurde verführt von der Frau von Potiphar. Viele kennen die Geschichte, ich kann jetzt nicht drauf eingehen, aber er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Er sagt, ich habe genauso viel Macht wie er, nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da so ein großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Das kann ich nicht. Und so ist er geflohen, aber das hatte Konsequenzen. Er ist 13 Jahre ins Gefängnis gekommen, das ist eine andere Geschichte. Übrigens, die Bibel ist krass, das sind ja Stories, das ist ein Hammer. Wer die Bibel liest, der kann also wirklich, du kannst Netflix ausschalten. Die Bibel ist krass, das ist spannend. Und was noch dazu kommt, sie ist ein Spiegel. Also ich traue mir nicht einfach zu sagen, oh Mann, die Israeliten waren die dumm. Da laufen die da 40 Jahre um Kreis. Mann, waren die dumm. Und du? Und ich? Ich stehe da drüber? Ich bin klug? Ich bin besser als die? Nee, wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich einen Spiegel und sage, oh, ich bin ja mindestens genauso, wenn nicht gar noch schlimmer. Josef hat sich entschieden, nein, und er wusste, es hat Konsequenzen. Und es gibt eine andere Stelle, die ich jetzt nicht abrufen kann, die mir gerade einfällt, aber fliehe der Sünde. Philippa? Weiß ich nicht. Wer weiß es? Bitte? Gut. Aber müssen wir in der Konkordanz nachsuchen. Fliehe der Sünde. Renne weg. Ah, und Timotheus. Sehr gut. Vielen Dank. Also das heißt, in diesem Augenblick, wo du was erkennst, hast du immer durch den Heiligen Geist die Möglichkeit umzuwandeln. Das kennt ihr das? Du weißt, dass du einen Fehler machst und der Heilige Geist spricht. Der spricht schon zu dir in irgendeiner Art und Weise. Aber du kannst ihn auch betrüben und du kannst ihn, also diese Möglichkeit hast du aufgrund des freien Willens, zu sagen, nee, ich mache mein Ding weiter, es geht jetzt um mich. Und ganz oft erlebe ich, dass dann trotzdem nochmal der Heilige Geist kommt. Das ist nicht der richtige Weg. Macht das nicht, macht das nicht. Kennt ihr das auch? Wer erlebt denn sowas von euch? Wer erlebt so etwas? Wow, das sind ja so viele. Willkommen, ihr Sünder. Ja, ihr seid so lange Sünder, bis ihr umkehrt von der Sünde. Amen. So ist es. Och, ich erinnere mich auch an Dinge, wo ich umgekehrt bin, mittendrin im Kurzversagen, kurz davor zu fallen. Och, das sind Momente, boah, das ist krass. Und dann gehe ich auf die Knie und sage, es tut mir so leid, hilf mir da raus, hilf mir da schnell raus. Ich möchte diesen Fehler nicht machen. Ich möchte es nur sagen, tue das und du wirst sehen, wie gut Gott ist. Erlebe ihn, mitten im Alltag, bei Fehlentscheidungen, wo du zu schnell reagiert hast. Er hilft dir daraus. Du, ein Leben mit Gott ist das Spannendste, was es gibt. Es gibt nichts Besseres, wenn du mit Jesus lebst. Mir tun die Menschen so leid. Die glauben, dass es keinen Gott gibt. Diesen Glauben erstmal aufzubringen, das ist ja schon mal ein Hammer. Ja, und dann leben die da drin und halten sich an irgendwelchen Philosophen fest oder an Politikern oder an Entscheidungen von irgendwoher und glauben, dass das alles gut wird. Und dann sind sie wieder enttäuscht und suchen sich einen Nächsten. Das ist so krass, ja. Wir als Christen, wir wissen doch viel mehr. Und wenn du Gott erlebst, oh, ich möchte euch schmackhaft machen, ein Leben mit Gott. Wenn du ihm noch nicht so begegnet bist, dann erwartet darauf, dass du ihm entgegenkommst. Also er sagt, die Offenbarung 3, er steht draußen und klopft an. Du musst nur die Tür öffnen. Amen. Punkt 4. Ein geteiltes Herz führt zur Sünde. Diesen Satz, den möchte ich, dass ihr den euch bitte merkt. Wir bleiben nur so lange im Segen Gottes, wie wir unser Herz ungeteilt Gott hingeben. Sobald sich unser Herz teilt, stiehlt Satan den Rest. Komm, das wiederhole ich nochmal. Du bleibst nur so lange im Segen Gottes, wie dein Herz ungeteilt ist. Sobald sich dein Herz oder du es zulässt, es zu teilen, stiehlt der Satan die andere Hälfte. Das ist eine Wahrheit, habe ich festgestellt. Steht in der Bibel, ist es wirklich so. Wenn du glaubst, auf zwei Hochzeiten zu tanzen, in Anführungszeichen, mit dem einen Bein in der Welt und mit dem anderen bei Jesus, das geht nicht gut. Es zerreißt dich, aber nicht in der Mitte, sondern der Satan gewinnt. Deswegen ist es wichtig, sich immer wieder zu reflektieren, auf welcher Seite stehe ich? Kommt ihr alle damit, ja, oder? Für mich ist das auch ganz klar und logisch und trotzdem bin ich immer wieder, ich werde versucht, du wirst versucht, wir werden versucht, das hört nicht auf, bis wir bei ihm sind. Das ist immer wieder freier Wille, Entscheidung. Und manchmal zieht sich Gott zurück, gerade im Jakobus lesen wir das, dass er uns prüft. Er prüft, wie es bei uns aussieht. Er prüft. Ein geteiltes Herz führt zur Sünde. Matthäus 22, 37. Ja. Jesus antwortet ihm, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Ein ungeteiltes Herz für Gott haben. Wisst ihr, was interessant ist? Salomo hat das alles gesagt, hat anfangs auch das alles gelebt. Er war fest davon überzeugt, dass wenn man so lebt, wenn man das lebt, dann hat man den Segen für sein Leben. Und doch hat er versagt. Oh, wie wichtig ist das, nicht zu versagen und sich zu prüfen. Fünfter Punkt. Kontinuität leben, sage ich mal dazu. Kontinuität leben. Denn im Leben gesegnet zu sein heißt, Das heißt nicht, ich bin für immer abgesichert. Wenn wir jetzt im Segen leben, heißt das nicht, dann ist ja alles in Ordnung. Also das reicht ja aus. Das heißt es nicht. Wir müssen es wirklich festhalten. Es liegt an uns. Das ist diese Verantwortung. Und ich habe dazu Römer 2, Vers 7. Ewiges Leben wird er denen geben, die mit Ausdauer Gutes tun und alles daran setzen, an Gottes unvergänglicher Herrlichkeit und Ehre teilzuhaben. Ausdauer, das ist ja wie beim Sport. Ja, ich möchte jetzt keinen Namen nennen aus der Familie, aber es gibt Menschen, die zahlen Mitgliedsbeiträge beim Sport und trinken mal einen Shake, aber gehen nicht an die Geräte oder aufs Laufband. Da gibt's ja keine Veränderung. Deswegen muss man, und ich spreche aus meinem eigenen Erfahrung, Markus, geht's dir auch so, du musst dich manchmal überwinden. Man hat keine Lust, aber es gehört dazu. Mir sagte mal ein Trainer, der war ziemlich cool, der hat gesagt, es ist wie Zähneputzen. Wenn du nicht zweimal in der Woche zum Sport gehst, das gehört einfach zum Leben dazu. So wie du dir morgens die Zähne putzt, hast du zweimal in der Woche zum Sport zu gehen. Das habe ich nicht vergessen. Ich versuche das einzuhalten und manchmal habe ich Ausreden. Ausreden haben wir alle. Ja. Und lustig ist, die Leute, die dann im Sportstudio, wenn es ein gutes Sportstudio ist, sowas haben wir leider nicht in Sassnitz, aber da gibt es vielleicht doch eine Milchbar oder eine Shakebar, dass sie sich da treffen mit ihrer Sporttasche. Prost, Bananenshake, so, und dann gehen sie wieder nach Hause mit der Sporttasche. Die wurde gar nicht ausgepackt. Ja, kann kein Muskel wachsen. Muskeln wachsen nur und schlank und kräftig wird man nur, wenn man ausdauerlich wirklich auf dem Laufband ist und um Gutes zu tun. Ich finde dieses Beispiel sehr gut, ihr hoffentlich auch. Es hat damit zu tun, Kontinuität heißt, ich sitze morgens in meiner stillen Zeit. Stille Zeit, für die, die es nicht wissen, ist die Zeit, wo einfach ein Handy keinen Platz mehr hat. Und auch wo du dich nicht ablenken lassen darfst, weil der Feind versucht das jedes Mal. Und wo du Gott suchst. Nun ist es ja so, ich bin ja ganz ehrlich, dass ich das zwar mache und es wird manchmal zu einem religiösen Akt. Ich tue das und da ist nichts. Fühlbar nichts. Ich lese meine Bibelstudio, mache ich da morgens, aber das ist so, das fühlt sich an, als ob da nichts passiert. Und doch mache ich's kontinuierlich, weil ich weiß, Gott liebt mich. Und manchmal spüre ich ihn nicht und ich weiß trotzdem, dass er da ist. Und ich gebe ihm trotzdem den ersten Platz. Das hat eine Weile gedauert. Es ging manchmal jahrelang, wo ich dachte, wofür denn beten, wenn sowieso nichts passiert. Aber Kontinuität im Leben eines Christen ist ganz wichtig. Auch der Austausch untereinander, aber dazu kommen wir gleich. Also, der Vers, der war sehr gut. Kontinuität leben. Sechster Punkt, wachsam sein. Dazu 1. Petrus 5, Vers 8. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum und er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Diesen Vers, den gibt es, den kennt jeder irgendwie von uns. Ein zweiter Vers, 1. Korinther 10, Vers 12. Deshalb seid vorsichtig, sagt Paulus. Gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Gerade die glauben oder die Situation im Leben, wo es dir richtig gut geht, wo du auch sagst, oh Mann, ohne dass du es merkst, wirst du stolz und sagst, Mensch, ich habe richtig gute Sachen für Gott gemacht. Oh, jetzt liebt er mich besonders. Jetzt gönne ich mir mal eine Pause. Irgendwie esse ich jetzt einen fetten Eisbecher und mache Netflix an. Und dann setze ich mich und dann, das ist euch, ich belohne mich mal selbst. Vorsicht, genau da geht's, ist der Feind wie ein brüllender Löwe um dich herum. Und er versucht dich zu verschlingen. Denn da passieren nämlich die krassen Dinge. Amen. Und jetzt habe ich als letzten Punkt, prüfe dich selbst. Was heißt denn prüfe dich selbst? prüfe dich selbst. Es ist ganz wichtig, sich selbst zu reflektieren. Das ist wichtig. Als Christ musst du dich reflektieren. Ja, wo ist es denn mit mir hingegangen? Wenn du einen Partner hast und bist verheiratet, dann fragst du deinen Mann oder Frau, sag mal, habe ich mich verändert? Das ist eine gute Frage, oder? Und ich habe das jetzt die Woche gemacht. Ich habe meine Frau gefragt und ihr müsst wissen, meine Frau, nicht jeder, ihr kennt sie, Andrea, sie ist sehr direkt, auch zu anderen Menschen sehr direkt. Und wenn ich ihr eine Frage, wir sind jetzt 35 Jahre zusammen, wenn ich ihr eine Frage stelle, dann kann ich hundertprozentig davon ausgehen, dass sie ehrlich antwortet. Also ich habe von mir geglaubt, Mensch, habe ich eine super Entwicklung gemacht im letzten Jahr. Gegenüber einem, den ich gar nicht so richtig leiden kann, mit dem ich richtig Schwierigkeiten habe. Aber ich habe eine Verantwortung über ihn, aber das sieht er gar nicht so. Und der ist so stolz, dieser Typ, und so frech zu mir, dass ich manchmal, da denke ich, ich lasse gleich den alten Olli los. Das alte Fleisch. Da muss ich dem mal meine Meinung sagen. Und das werde ich noch verpacken mit ein paar Bibelverse, dann kriegt er aber eine biblische Ohrfeige. Aber der Heilige Geist sagt zu mir, das machst du nicht, du wirst ihn lieb haben. Ich sage, kann ich nicht. Und weißt du, was Gott sagt? Das lernst du. Der Heilige sagt, das lernst du. Und so habe ich gelernt, wie ein Boxer, Nehmerqualitäten. Es wurde immer in mich reingeschlagen, so fühlte ich mich. Und ich habe das wirklich geschafft, als ich so Anfang dieser Woche, die jetzt vergangen ist, wo ich so gedacht habe, Mann, also was der mit mir gerade wieder gemacht hat, dass ich das alles so über mich ergehen lasse, ist krass. Und dann frage ich meine Frau, sag ganz ehrlich, erwartest du was anderes? Nein, sag ich, gut, ganz ehrlich sage ich, habe ich mich in diesem Bereich verändert? Ich muss das mal wissen. Oder rede ich mir hier was ein? Und sie sagte, in diesem Punkt, sage ich dir, hast du dich wirklich verändert. Da ist etwas passiert, was Übernatürliches, Gott hat in deinem Leben gewirkt. Wow, ich bitte euch, das genauso zu handhaben. Und wenn ihr kein Partner, Partnerin oder nicht verheiratet seid, denn das sind eigentlich die wichtigsten Personen, die euch am besten kennen, dann aber in der Gemeinde. Genau deswegen gibt es Gemeinden. Dann gehst du hin zu dem Ältesten deines Vertrauens und sagst, du hast das Mandat. Und ich möchte dich fragen, siehst du in mir da irgendwie noch so ein paar Flecken? Hast du da irgendwie was auf dem Herzen? Kannst du für mich mal beten und das kontrollieren? Das ist mutig, aber das ist ganz wichtig. Oder ein Freund im Glauben, eine Freundin im Glauben. Was siehst du in mir? Habe ich da irgendwie, geht's bei mir bergab, bergauf? Das ist echt wichtig. Ich bin froh, dass ich den Austausch habe und dass ich auch immer genießen darf, die Zeit, wenn ich hier in Berlin bin, mit Josef einen Austausch und mit Maria einen Austausch zu haben. Und er hat das Mandat, in meinem Leben reinzugucken und etwas zu sehen und zu sagen. Und ich brauche das auch. Ich brauche das. Wir brauchen das alle. Eine Reflexion, wo wir sagen können, okay, hier stehe ich und da ist noch Luft. Hier habe ich versagt. Wie siehst du das? Das ist notwendig. Ich mache das auch immer Silvester, gucke ich immer nach. Das ist eben so eine Tradition. Aber Silvester, gucke ich, habe ich eine, im vergangenen Jahr, habe ich da Fortschritte gemacht oder Stillstand oder bin ich zurückgefallen? Ich meine, ganz ehrlich, muss man damit sich selbst umgehen. Ich empfehle das so zu tun. Nicht Silvester, aber immer in der Regel mal zurückzugucken. Ist in diesem Bereich mal was passiert, wofür ich gebetet habe im Februar? Oder war das nur so ein Gebet, weil ich nachgesprochen habe? Oder ist da tatsächlich was passiert? Und wenn nicht, ich will da weitermachen. Gott, das gebe ich dir. Amen. Psalm 139 von David geschrieben, die Verse 23 und 24. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz und prüfe meine Gedanken und Gefühle. Ja, wenn du das Gott erlaubst, dann macht er das auch. Aber dazu musst du ihnen das wirklich erlauben. Durchforsche mich mal, Gott. Ich wollte das anfangs immer nicht. Aber ich weiß, wie wichtig das ist. Und mittlerweile bin ich diesen Schmerz gewöhnt. Es ist sogar schon, dass ich ihn brauche, weil ich ja weiß, mir geht's danach gut. Ja, überprüfe mein Herz, Gott, und guck, ob bei mir alles noch sauber ist. Heiliger Geist. Und zeig mir ein Warnschild, was ich nicht mehr tun soll. und zeige mir, was ich dagegen tun soll. Amen. Ich bin mit dieser Predigt wie gewonnen, so zerronnen am Ende. Aber noch lange nicht am Ende, weil ich euch einfach, genau wie mich selbst, nochmal ermutigen möchte. Wir haben ein Leben mit Gott und das geht auch so. Aber Gott ist so. Er geht nach oben. Es geht immer nach oben. Und so können wir unsere Kurve nach oben gehen. Versteht ihr, wie ich meine, so ein bisschen? Ja, ich sehe wie so ein Börsenmakler. Es geht alles nach oben. Eigentlich geht's nach unten bei der Börse. Aber bei Gott geht's alles nach oben. Amen. Darf ich für uns noch beten? Komm, ich schließe mal die Augen. Halleluja, Jesus. Danke, dass du unser Gott bist. Dass wir dir alles anvertrauen. Und wenn wir von Salomo lesen, ich sag dir ganz ehrlich, dann tut mir das im Herzen weh. Ein Mann, der so beschenkt war, der das alles verloren hatte. Und wir wissen nicht, was der Mann, dieser großartige Mann, der in dieser Bibel so diese weisen Worte uns übertragen hat, was der für Berater hatte oder Möglichkeiten. Wir wissen es nicht genau, aber wir lesen eins. Es gibt ein Gewinnen und ein Verlieren. Und es liegt auch in unserer Hand. Herr, hilf uns, dass wir nicht versagen und wenn wir versagen, wieder zu dir zurückkommen. Hilf uns, dass wir am Ende unseres Lebens hier auf dieser Erde sagen können, da sind wir. Nicht perfekt, aber du, Jesus, bist perfekt. Du hast alles vorbereitet. Und wir wollen von dir hören, das hast du gut gemacht, du treuer Knecht. Komm herein. Unser Ziel ist es hier auf dieser Erde. Das ist dein Wille, Jesus. Dass wir dein Reich hier bauen. Gib uns ein Herz, das für andere größer ist als für uns selbst. Hilfe uns im Alltag, in der kommenden Woche und in der Zukunft. Und nimm die Stolpersteine nicht aus dem Weg. Aber wenn wir fallen, Heiliger Geist, lass uns wieder aufstehen. Amen.